arger Albtraum. Die arge Alp, ein Werkzeug der deutschen Expansion. Österreich als Sprungbrett Deutschlands nach dem Süden und Südosten.
Ein Sendung von Radio Lora, produziert von Radio Sensin, ein freies Radio in Südfrankreich. Die Arge Alp, das heißt auf Deutsch Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer. Und auf noch deutscher, Einschleichorganisation zum Aufbau eines neuen deutschen Alpenreiches mit Hauptstadt in München, unter der Führung von Franz Josef Strauß und Otto von Habsburg. Hauptbetätigung: Durchlöcherung des strategisch wichtigen Alpengürtels mit Autobahnen und Tunnels, Bestechung und sanfter Anschluss von Regional- und Lokalpolitikern von Graubünden über die Lombardei bis nach Slowenien.
Nach dem Zweiten Weltkrieg unterzeichneten Österreich und die alliierten Mächte, die Vereinigten Staaten, die Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich, im Jahre 1955 den Staatsvertrag, der die Unabhängigkeit und Neutralität Österreichs garantiert. Sein Artikel 4 lautet:
Die Alliierten erklären, dass jede politische oder wirtschaftliche Vereinigung zwischen Österreich und Deutschland verboten ist.
Österreich wird keinerlei Vereinbarung mit Deutschland treffen oder irgendeine Handlung setzen, die geeignet wäre, mittelbar oder unmittelbar eine politische oder wirtschaftliche Vereinigung mit Deutschland zu fördern.
Österreich verpflichtet sich, innerhalb seines Gebietes jede Handlung zu verhindern, die geeignet wäre, eine solche Vereinigung mittelbar oder unmittelbar zu fördern, und wird den Bestand und die Tätigkeit jeglicher Organisationen, welche die politische oder wirtschaftliche Vereinigung mit Deutschland zum Ziele haben, verhindern.
Aber dieser Artikel des Staatsvertrags wird systematisch umgangen. Als Mittel dazu dienen die Arge Alp und die Arge Alpen Adria. Zwei übernationale Vereinigungen, die den wirtschaftlichen und politischen Anschluss Westösterreichs an Deutschland organisieren. Und nicht nur Österreichs, wie wir sehen werden, sondern auch mancher Regionen Jugoslawiens und Italiens. Die Arge Alp, Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer, wurde 1972 gegründet. Ihr gehören folgende Regionen an:
der Freistaat Bayern, in Österreich die Bundesländer Tirol, Salzburg und Vorarlberg, in der Schweiz die Kantone Graubünden und seit 1982 St. Gallen, in Italien die Regionen Südtirol, Trient und die Lombardei.
...1978 folgte die Arge Alpen Adria, manchmal auch Arge Ost genannt. Die Arbeitsgemeinschaft der Länder des Alpen Adria Raumes mit folgenden Mitgliedsländern.
Der Freistaat Bayern, offiziell nur als aktiver Beobachter. In Österreich die Bundesländer Salzburg, ebenfalls als Beobachter. Oberösterreich, Steiermark und Kärnten. In Italien die Regionen Venetien und Friaul. In Jugoslawien die Teilrepubliken Slowenien und Kroatien, die, wie wir noch sehen werden, eine besondere Rolle im jugoslawischen Bundesstaat spielen. Es sind die Regionen mit dem größten Anteil an deutschem Kapital.
Kleine Zeitung, Österreichs größte Bundesländerzeitung, wir werden sie noch hier öfters zitieren, schrieb anlässlich der Gründung der Arge Alpen Adria:
Die gewichtigste Stimme in diesem Bund ist zweifellos der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß.
Alle diese Regionen werden unter dem Vorwand des Regionalismus und Föderalismus gegen ihre jeweiligen Zentralregierungen in Wien, Rom, Belgrad aufgehetzt und, ohne dass die Bevölkerung es merkt, einer neuen Zentrale untergeordnet. München, der Hauptstadt Bayerns, der Hauptstadt Franz Josef Strauß, des prominentesten Führers der deutschen Reaktion.
Was machen Arge Alp und Arge Alpen Adria eigentlich konkret? Offiziell hört man nicht viel davon. Ihr einziges offizielles Organ ist die Konferenz der Regierungschefs ihrer Mitgliedsländer. Sie treffen sich regelmäßig. Was sie da unter sich besprechen, weiß man nicht, denn diese Zusammenkünfte sind nicht öffentlich. Die Kommuniqués, die sie nachher publizieren, sind voll schöner Phrasen und völlig inhaltsleer.
Da liest man zum Beispiel vom Alpenraum als neuer Form der Partnerschaft zwischen den Staaten, ihrer Wirtschaft und ihren Menschen. Man müsse von nationalem Egoismen abrücken und über die Staatsgrenzen hinweg die Probleme in weit größeren Räumen anpacken als bisher. Man hört auch, dass der Europarat Empfehlungen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und über die europäische Funktion des Alpenraumes gegeben hat, nach denen die Arge Alp sich richten will. Die Alpenländer, steht da, sollen ein Testraum für die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene werden.
Es gibt auch eine Reihe von Expertenkommissionen, die von den Regierungschefs der Arge Alp und der Arge Alpen Adria ernannt werden. Diese Kommissionen arbeiten umfangreiche Papiere aus, über Fremdenverkehr und Umweltschutz, über die Nutzung der Wasservorkommen und der Wälder, über die Erhaltung der Berglandwirtschaft.
Das klingt alles sehr schön. Und die Konzepte dieser Kommissionen füllen hunderte Seiten mit bunten Landkarten, Statistiken und Tabellen. Wenn man sie liest, brummt einem der Kopf und man weiß noch immer nicht, was die Arche Alp in Wirklichkeit tut. Das erfährt man erst, wenn man die Länder besucht, die von ihren Plänen betroffen sind.
Das einzige Konkrete, was AG Alp und AG Alpen Adria tun, ist der Bau von Autobahnen. Diese Autobahnen gehen alle von Deutschland aus, vor allem vom Ballungsraum München. Sie durchlöchern Österreichs Alpen mit vielen Tunnels. Sie führen nach Süden und Südosten, nach Italien und Jugoslawien. Sie sind Deutschlands Zugang zum Mittelmeer- und Balkanraum.
Ein arger Albtraum.
Hallo, hier ist Heini, der bekannte Schlagersänger aus der Bundesrepublik. Ich singe euch heute mein neuestes Lied. Die Pioniere der argen Elbe, Pioniere, ja das sind die, an unserem Gürtel baumeln Bauernsalter. Sein Adern rauscht das kühne Wien. Wir bringen euch die Autobahnen, die Nema und unsere Kultur. Lasst uns die alten Räume planen, vom Balkan bis hinauf zur Ruhr. Von Hamburg bis nach Saudi-Arabien, von Bonn bis nach Somalia, spannt sich der argen alte Bogen. Sind auch keine Berge da.
Die bisher wichtigste Nord-Süd-Verbindung durch Tirol ist die Brenner Autobahn. Ihr Bau wurde in den 60er Jahren von Bayern subventioniert. Heute gibt es zwei weitere große Nord-Süd-Projekte, die parallel zur Brenner Autobahn durchs Tirol führen sollen. Die Schnellstraße Ulm-Mailand und die Alemannia-Autobahn München-Venedig. Diese beiden Projekte sind noch nicht verwirklicht. Sie sind seit Jahren Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen. Zwei Autobahnen führen nach Südosten. Die Tauerautobahn München-Salzburg-Tauerntunnel. In Kärnten verzweigt sie sich. Die eine Linie führt nach Triest. Die andere soll durch den geplanten Karawankentunnel nach Jugoslawien führen. Und die Pyrn-Autobahn, die Nummer 1 in den Südosten, wie es in einem Werbeprospekt der Arge Alpen Adria heißt. Von Hamburg nach Athen, die österreichischen Bundesländer Oberösterreich und Steiermark durchqueren und dann durch Jugoslawien weiterführen soll.
Dem Bau dieser strategischen Autobahnen sind alle anderen Pläne der AG Alp und der AG Alpen Adria untergeordnet. Zum Beispiel ihre sogenannte Agrarpolitik. Man vertreibt die letzten Bauern aus den Tälern, durch die die Autobahnen führen sollen. Dann wird zubetoniert. Freilich, das steht nicht in den schönen bunten Papieren. Aber das ist es, was wirklich geschieht.
Vor ein paar Monaten hat sich ein alter Bauer in einem steirischen Dorf erhängt.
Sein Hof sollte enteignet und abgerissen werden.
Er stand der Pyhrn-Autobahn im Weg. Der Bauer hat dagegen prozessiert. Er verstand nichts von der hohen Politik, vom europäischen Ideal. Noch während dem Prozess hat man vor und hinter seinem Hof, wo die Trasse gebaut wird, Sprengarbeiten durchgeführt. Durch die Explosionen wurden die Mauern seines Hofes schwer beschädigt. Sie zu reparieren hatte er kein Geld. Die Baufirma weigerte sich zu zahlen. Der Prozess war noch nicht entschieden, aber der Bauer war am Ende seiner Kraft. Er hat Schluss gemacht. In den Zeitungen stand eine kurze Notiz. Die Autobahn wird weitergebaut. Die Europäische Gemeinschaft hat hohe Kredite dafür zugesagt.
Abschiedslied eines europäischen Bergbauern.
Wo ist mein Hof, mein Berg geblieben? Was hat meinen Sohn in die Stadt getrieben? Warum habe ich nur den Vertrag unterschrieben? Warum macht man uns das Leben so schwer? Mutter, wo ist das Gewehr? Wir haben der Erde Brot abgerungen. Es gehen die Alten, es gehen die Jungen. Der Krug geht so lange, jetzt ist er zersprungen. Warum ist mein Leben auf einmal so leer? Mutter, wo ist das Gewehr?
Autobahnbau, der große politische Erfolg der Arge Alpen Adria.
Jubelt eine Schlagzeile der Kärntner Kleinen Zeitung. Große Inserate der Kärntner Handelskammer werben für den raschen Bau des Karawankentunnels. Die Kärntner Wirtschaft braucht ihn. Und wenn Wien, das den Autobahnplänen der AG Alp mit Recht misstraut, nicht zahlen will, dann springt die EWG, springt deutsches Kapital ein.
Denn Kärnten muss größer werden. Man will zur Adria, zum Hafen Triest. Dafür besteht großes Interesse in Bayern, lesen wir im selben Blatt. Die Autobahn nach Triest wird die Welt des Kärntners verändern. Sie bringt Kärnten an die Adria. Dann wird in der Tat des Kärntners Heimatgefühl von den lieblich plätschernden Wellen des Meeres bis zu den Gletschern der Alpen reichen.
Kleine Zeitung, 23. Dezember 1983.
Kärnten ist, wie man weiß, das Land mit den meisten Nazis in Österreich. Hier führt der deutschnationale Heimatdienst seit Jahren seine Hetzkampagne gegen die slowenische Minderheit. Hier soll in den Schulen die Rassetrennung zwischen deutschen und slowenischen Kindern eingeführt werden, nach dem Vorbild der Apartheid in Südafrika.
Durch Kärnten führt auch die Tauernautobahn. 1986 soll mit Hilfe von deutschen und europäischen Geldern der Karawankentunnel nach Jugoslawien fertig sein.
Dann erst ist vollendet, was so viel für Europa bedeutet. Die zweite Autobahn quer durch die Alpen, von den Ballungsräumen Deutschlands in den europäischen Süden, wird Wirklichkeit sein.
Kleine Zeitung, 23. Dezember 1983.
Solche Autobahnen kennen wir doch aus der Geschichte von irgendwoher. Hitler hat sie am Vorabend des Zweiten Weltkriegs zu bauen begonnen. Sie sind unvollendet geblieben, die Arge Alp baut sie weiter.
Aber das kann man doch nicht vergleichen. Was für eine Demagogie.
Wir werden sehen, dass es noch viele andere Parallelen gibt.
Die Quellen versiegen, die Felder verganden, Wälder sind kaum mehr noch vorhanden. Wo jetzt die Hotels stehen, sind Höfe gestanden. Es stirbt das Land und ich liebe es so sehr. Mutter, wo ist das Gewehr? Früher, da hat es getanzt und gelacht, gemeinsam die Ernte eingebracht. Da waren die Hügel voll Licht in der Nacht. Jetzt seh ich nicht einmal die Sterne mehr. Mutter, wo ist das Gewehr?
Blicken wir ein bisschen in der Geschichte zurück.
Thank you.
Die deutsche Expansion gegen Österreich ist nichts Neues. Österreich war schon immer das Sprungbrett zum Balkan und zum Nahen Osten. Die erste Station auf der Linie Berlin-Bagdad.
Schon vor dem Ersten Weltkrieg gab es die Idee Mitteleuropa, die auch heute von der AG Alp wieder aufgegriffen wird. Mit geografischen Begriffen nahmen es die Deutschen freilich nicht sehr genau. Ihr Mitteleuropa reichte von Hamburg bis Bagdad, von der Nordsee bis zu den Ölquellen am Persischen Golf.
Hinter dieser Strategie stand die Deutsche Bank, die damals wie heute Deutschlands Wirtschaft und Politik dirigierte. Sie wollte ein vereintes Europa unter deutscher Führung. Sie wollte die Kontrolle über die Verkehrswege zum nahöstlichen Öl. Darum baute sie die Orientbahn und die Bagdadbahn. Diese Eisenbahnen spielten damals dieselbe strategische Rolle wie heute die Autobahnen. Kurt Rietzler, Chefberater des deutschen Reichskanzlers Bethmann Hollweg, sprach bei Kriegsbeginn 1914 die Dinge sehr offen aus.
Mein neues Europa, das heißt die europäische Verbrämung unseres Machtwillens, das mitteleuropäische Reich deutscher Nation. Dann Österreich so behandeln, dass es von selbst hineinwächst. Man braucht gar nicht von Anschluss an die Zentralmacht zu reden. Der europäische Gedanke führt ganz alleine zu solcher Konsequenz.
Die Deutschen verloren den Ersten Weltkrieg, aber ihre Strategie blieb dieselbe. Im Friedensvertrag von 1919 verboten die Alliierten den Anschluss Österreichs an Deutschland. Also änderten die Deutschen ihre Taktik. Sie versuchten seither, einzelne Bundesländer Westösterreichs an Bayern anzuschließen.
Wir müssen Länderpolitik treiben, schrieb damals der deutsche Gesandte in Wien.
Die Bundesländer-Anschlussbewegung von 1920 bis 1921 gegen die Zentralregierung in Wien wurde von Bayern aus gesteuert. Die bayerische Terrorgruppe Orgesch, Organisation Escherich, so benannt nach ihrem Führer, lieferte Waffen an die faschistische Heimwehr von Tirol, Salzburg und Kärnten und stellte Offiziere und Ausbildner zur Verfügung. Organisator dieser faschistischen Parallelarmee im Tirol war Major Waldemar Pabst, der Mörder von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.
Das Bundesland Kärnten nahm seit jeher eine Schlüsselstellung in der deutschen Balkanstrategie ein. Auch die Kärntner Heimwehr wurde von der Terrorgruppe Orgesch in München gesteuert. Der Kärntner Heimatdienst, geführt vom Nazi Steinacher, hetzte gegen die slowenische Volksgruppe, die damals noch die Mehrheit der Südkärntner Bevölkerung war. Diese Hetze wurde von Deutschland aus ferngesteuert.
Die Nazis siedelten deutsche Bauern in Kärnten an, um das Land deutsch zu machen. Sie bekamen dafür Kredite von der Deutschen Bank. In den 30er Jahren wurden die meisten dieser angeblichen Bauern Mitglieder der illegalen SS. Ihre Höfe dienten als Treffpunkt und Organisationsbasen der Nazi-Terroristen. Einige dieser deutschen Pioniere sind heute noch da. Sie kontrollieren jetzt den Fremdenverkehr an gewissen Kärntner Seen. Ihre Höfe, Campingplätze und Hotels dienen als Operationsbasen für die antislowenischen Aktionen des Heimatdienstes.
Kärnten, Kärnten, über alles in der Welt. Schönster Fleck des Erdenballes, wo es uns so gut geht.
Während der ganzen Ersten Republik war Österreich in zwei feindliche Hälften geteilt. Den schwarzen agrarischen Westen und den roten industriellen Osten. Die Heimwehren drohten mit dem Marsch auf das rote Wien. 1933 errichteten sie, nach dem Vorbild Hitlers und Mussolinis, die austrofaschistische Diktatur. Der Aufstand der österreichischen Arbeiter gegen den Faschismus im Februar 1934 wurde blutig unterdrückt. Der Austrofaschismus war aber nur ein schwacher Vorklang zum Nazifaschismus, der Österreich 1938 unterwarf.
Im März 1938 wurde Österreich von deutschen Truppen besetzt.
Für die Nazis war der Anschluss Österreichs nur der erste Schritt.
Wien ist das Tor zum Südosten, hieß es damals, in internen Papieren der IG Farben und der Deutschen Bank.
An der Spitze der Deutschen Bank stand seit 1937 Hermann Josef Abs. Hermann Josef Abs ist einer der größten Wirtschafts- und Kriegsverbrecher unseres Jahrhunderts. Im Zweiten Weltkrieg raffte er durch Ausbeutung slawischer Arbeitssklaven gewaltige Reichtümer zusammen. In Jugoslawien wurde er nach der Befreiung in Abwesenheit zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt, die er selbstverständlich niemals verbüßen musste. Er stand auch nach 1945 wieder unangefochten an der Spitze der Deutschen Bank.
Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Bogenprall. Zum Rhein, zum Rhein, zum Deutschen Rhein. Wer will des Stromes Güter sein? Lieb Vaterland, mag's ruhig sein, lieb Vaterland.
Wenige Tage nach dem deutschen Einmarsch brachte Abs die Kreditanstalt, Österreichs größte Bank, unter die Herrschaft der Deutschen Bank. Ihre Direktion war schon in den Jahren vorher von deutschen Agenten unterwandert worden. Nun diente sie Abs als wichtigstes Instrument seiner Balkanexpansion. Die Kreditanstalt besaß Anteile an vielen wichtigen Unternehmen Südosteuropas. Diese Anteile befanden sich seit 1938 unter der Kontrolle der Deutschen Bank.
Bald nach dem Anschluss Österreichs forderte Abs in einer internen Rede vor dem Beirat der Deutschen Bank in Köln:
ganz Südosteuropa als einen einheitlichen Wirtschaftsraum zu gestalten.
Schon vor dem deutschen Überfall auf Jugoslawien 1941 war Abs Mitglied des Aufsichtsrats des Allgemeinen Jugoslawischen Bankvereins. Jugoslawien wurde von der 5. Kolonne Großdeutschlands unterwandert und sturmreif gemacht. Alfred Rosenberg, der Leiter des Außenpolitischen Amts der NSDAP, schlug vor,
die Balkanländer durch Verstärkung der Handelsbeziehungen zuerst wirtschaftlich, später politisch an das Reich zu binden.
1941 zerschlugen die Deutschen Jugoslawien in kleine Staaten. Präsident von Kroatien wurde Ante Pavelic, Chef der faschistischen Ustascher Partei und Vorstandsvorsitzender der kroatischen Allgemeinen Kreditbank, die enge Geschäftsverbindungen mit der Deutschen Bank hatte. Kroatien gehörte nunmehr mit Pavelic als Strohmann zum Imperium des Hermann Josef Abs.
Und aller Augen blitzen hell, der Deutsche wieder fromm und stark. Beschützt die heilige Landesmark. Die Vaterlandmarsch ruhig sei, die Vaterlandmarsch ruhig sei, fest steht und treu die Wacht.
Die Deutschen verloren auch den Zweiten Weltkrieg. Aber noch vor dem militärischen Zusammenbruch begann Abs, die neue Strategie für eine neue Expansion zu formulieren. Sein Mitarbeiter Richard Riedl verfasste im Jahre 1944 eine Denkschrift mit dem Titel Weg zu Europa – Gedanken über ein Wirtschaftsbündnis europäischer Staaten.
Europa, schrieb Riedl, müsse von der nationalen Zersplitterung den Weg zur europäischen Zusammenarbeit beschreiten, um seinen Rang unter den neuen Weltmächten, den Großräumen Amerika, Russland und Ostasien, zu behaupten. Deutschland müsse Fahnenträger eines neuen Europa, einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sein.
An diesen Zielen hielt Abs, einer der Baumeister der EWG, auch nach 1945 unbeirrbar fest.
Wir überspringen 30 Jahre.
Die Bundesrepublik Deutschland ist heute Europas führende Wirtschaftsmacht. Sie hat ihren Platz unter den Großräumen wiedererlangt. Die Deutschen sind wieder wer. Aber sie träumen, wie eh und je, nicht nur von wirtschaftlicher, sondern auch von politischer Macht. Sie träumen vom Platz an der Sonne.
Hermann Josef Abs blieb auch nach 1945 Vorstandsvorsitzender, später Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen Bank. Seine treuesten Gefolgsleute in der Zeit des Wiederaufbaus waren
der westdeutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer, schon seit den 20er Jahren kaum mehr als ein Angestellter der Deutschen Bank, die seine miesen Privatgeschäfte deckte und ihn vor Konkurs und öffentlichem Skandal bewahrte.
Und Franz Josef Strauß, langjähriger Heeres- und später Finanzminister, Vater der Wiederaufrüstung, starker Mann der CSU, heute bayerischer Ministerpräsident und gewichtigste Stimme der Arge Alp und der Arge Alpen-Adria.
Hier schließt sich der Kreis. Wir sind nach einer kleinen Abschweifung wieder beim Thema angelangt.
Müssen auch die Bauern sterben, hinunter in die Städte gehen, müssen die Alpen auch verderben, die arge Alpe bleibt bestehen. Wir brauchen uns der Tränen nicht zu schämen, es war schon immer unser alter Traum, die Alpen fest um in Besitz zu nehmen und zu erweitern unseren Lebensraum. Alpenfestung in Besitz zu nehmen und zu erweitern unseren Lebensraum. Denn Krupp und Thyssen gibt es ja noch immer. Die Gaschemie mit neuem Firmenzeichen. Was sie jetzt vorbereiten, ist noch schlimmer. Und
sucht unter den Kriegen seinesgleichen. Die deutsche Industrie braucht Bodenschätze. Selbst hat sie keine unter ihrem Arsch. Drum muss sie sich holen auf die Plätze, in Reihen angetreten, vorwärts, Marsch! Doch wie ist bloß der Bürger zu bewegen? Im Lehnstuhl kann man keine Kriege führen. Man muss ihm unterm Hintern Bomben legen. Die alte Propagandatrommel rührt. Es sind Araber ihnen nicht zu minder. Der Elefant hat Angst, auch vor der Maus. Die Reaktion zückt ihren Trickzylinder. Und schwupps, es kommt ein Terrorist heraus. Araber außen, Terroristen innen. Raus aus den Filzpantoffeln in die Stiefel rein. Noch einen Notstand und es kann beginnen. Dann brüllen sie wiederum die Wacht am Rhein. Der Hitler lacht sich tot in seinem Grabe. Auch Goebbels spendet eifrigen Applaus. Was sie vom Globus heil gelassen haben, radieren heute ihre Erben aus.
Die Pioniere der argen Alpen, die Pioniere, ja, das sind wir.
Die Offensive des deutschen Kapitals.
Forderte Abs in einem Spiegelinterview eine deutsche Kapitaloffensive im Ausland, um
eine zweite bundesdeutsche Industrie außerhalb der Bundesrepublik zu schaffen.
Diese Offensive sollte in zwei Richtungen gehen.
In die Industrieländer, um dort die deutschen Machtpositionen auszubauen.
In die Entwicklungsländer, um die Rohstoffversorgung Deutschlands zu sichern und maximale Profite zu erzielen.
Strauß, damals Finanzminister, beeilte sich, ein Sofortprogramm zur Förderung von Investitionen im Ausland zu erstellen und eine deutsche Investitionsförderungsgesellschaft zu gründen. Er empfahl in seinem Buch Entwurf für Europa,
die Länder des Südostens näher an Europa heranzuziehen, den Ostblock aufzulockern und ein Zwischeneuropa unter deutscher Führung aufzubauen. Mit unserem ökonomischen und militärischen Potenzial, erklärte Strauß, werden wir die Spaltung in Europa überwinden und den Status quo verändern.
Das war doch alles schon einmal da. Alfred Rosenberg, Chefideologe der NSDAP, wollte die Länder Südosteuropas
durch Verstärkung der Handelsbeziehungen erst wirtschaftlich, später politisch an das Reich binden. Je enger die wirtschaftlichen Beziehungen sind, umso stärker müssen zwangsläufig die politischen Bande werden,
meinte damals das außenpolitische Amt der NSDAP.
Wobei es zunächst gleichgültig ist, ob freiwillig oder unfreiwillig.
Thank you.
Jugoslawien wird wirtschaftlich unterwandert.
Radios laufen, Platten laufen, Filme laufen, TVs laufen, Autos kaufen, Häuser kaufen, Möbel kaufen, Reisen kaufen, wofür? Was kaputt, was alles kaputt macht.
Die Wirtschaftsreform von 1965 hat privaten ausländischen Kapitalgesellschaften die Möglichkeit gegeben, in Jugoslawien zu investieren, in Form von gemischten Gesellschaften, deren Aktienmehrheit formell in jugoslawischem Besitz ist. In Wirklichkeit stehen viele von ihnen unter deutscher Kontrolle. Der OECD-Bericht von 1974 über ausländische Investitionen in Jugoslawien führt 97 Gesellschaften mit ausländischer Kapitalbeteiligung an, davon 20 mit deutschem Kapital.
Unter den deutschen Investoren in Jugoslawien finden wir Daimler-Benz, Glöckner Humboldt Deutz, Bayer Leverkusen, Farbwerke Höchst, Thyssen, Remsa, Volkswagen sowie die Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Wie sagt Abs? Eine zweite bundesdeutsche Industrie außerhalb der Bundesrepublik.
Die meisten dieser Betriebe gehören zum Imperium der Deutschen Bank. Ihre Niederlassungen in Jugoslawien befinden sich im industrialisierten Norden des Landes, in den Teilrepubliken Slowenien und Kroatien, die seit 1978 zur Arge Alpen Adria gehören.
Slowenien und Kroatien, so belehrt uns die Kärntner Kleine Zeitung im Februar 1984, versuchen,
die wirtschaftliche Krise Jugoslawiens zu überwinden und suchen daher mit Hilfe der Arge Alpen Adria verstärkte Wirtschaftskontakte zu den Nachbarstaaten. Die Slowenen Jugoslawiens, hören wir da, sind ein fleißiges, arbeitsames Völkchen, das aus der drückenden Enge des Kommunismus ausbrechen will und die Annäherung an den Westen sucht.
Über die Slowenen diesseits der Karawanken in Kärnten, die sich, den Rücken an der Wand, gegen die Germanisierung wehren, liest man selten so schmeichelnde Worte in der Deutschkärntner Journei.
Was bedeutet das für Österreich?
Österreich ist ein Transitland, das Tor zum Südosten. Wer von Deutschland nach Jugoslawien will, muss durch Österreich hindurch. Und auch der Weg von Deutschland nach Italien führt durch Tirol, führt über Österreichs Alpenpässe.
Deutschland und Italien sind NATO-Länder. Die Herrschaft über die Alpenpässe ist für die NATO von größtem strategischem Wert.
Aber Österreich ist 1945 unabhängig geworden. Alles deutsche Kapital in Österreich wurde nach der Befreiung nationalisiert. Hat sich dadurch etwas geändert?
In den ersten 10 Jahren der Zweiten Republik, 1945 bis 1955, bestand die akute Gefahr einer Zerreißung Österreichs. Österreich war, wie Deutschland, in 4 Besatzungszonen eingeteilt. Die westlichen Alliierten wollten Österreich in 2 Staaten teilen. Sie waren bereit, die Errichtung der Volksdemokratie im traditionellen Roten Osten des Landes zu tolerieren, aber dafür verlangten sie die Eingliederung der westlichen Bundesländer mit den Alpenpässen in die NATO.
Die Sowjetunion widersetzte sich diesem Plan. Sie wollte die Einheit und Neutralität Österreichs, um der NATO die Kontrolle über diese strategisch wichtigen Pässe zu entziehen. Deshalb bremste die Sowjetunion die revolutionären Bewegungen in Ostösterreich, Bewegung für die Bodenreform 1947, Generalstreik 1950, um eine Teilung des Landes zu verhindern. Mit einer revolutionären Politik hatte das natürlich nicht viel zu tun. Es war reine Großmachtstrategie.
Dieses Westösterreich, das die NATO wollte, hätte dieselben Bundesländer umfasst, die heute zur Arche Alp und zur Arche Alpen Adria gehören. Dieselbe Demarkationslinie führt heute noch mitten durch Österreich wie in den 50er Jahren.
Die Sowjetunion setzte ihren Standpunkt durch. Der Staatsvertrag von 1955 garantiert Österreichs Unabhängigkeit, Einheit und Neutralität.